Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur vierten Sonntagsmatinee des Mozarteumorchesters Salzburg am 15. Jänner 2023 im großen Festspielhaus. Am Pult steht diesmal ein Mann, der bei uns nicht so besonders bekannt ist, in Japan aber als einer der ganz großen Mozart-Kenner und Spezialisten für die Musik der Klassik und frühen Romantik gilt, nämlich Masaaki Suzuki, erstmals am Pult des Mozarteumorchesters. Drei Solisten, also besser gesagt zwei Solistinnen, nämlich die Sopranistinnen Christina Landshammer und Marie-Henriette Reinhold und der Tenor Benjamin Bruns werden zugange sein in diesem Konzert. Benjamin Bruns, den kennen Sie vielleicht als Lohengrin, den er im Herbst 2019 mit großem Erfolg in Salzburg gesungen hat. Er ist aber auch ein sehr, sehr guter Mozart-Tenor. Und in diesem Fall ein Mendelssohn-Tenor, wo auch dann der Salzburger Bachchor mit dabei sein wird in einer tragenden Rolle. Vor der Pause gibt es aber keinen Gesang, sondern da gibt es sozusagen Mozart pur, und zwar eines der sonderbarsten Werke, die Mozart überhaupt geschrieben hat. Er hat nur einmal in seinem Leben eine wirkliche Schauspielmusik komponiert, nämlich die Zwischenaktmusiken und die Schlussmusik zu einem Drama namens Thamos, König von Ägypten. Dieses Drama hat der Wiener dichtende Beamte, es hat sehr viele in dieser Zeit davon gegeben, Tobias Philipp von Gebler, verbrochen hätte ich jetzt beinahe gesagt, also er hat es geschrieben, mit ziemlich hohlen Versen versehen. Es ist eine einzige Intrigengeschichte, die im alten Ägypten unter den Pharaonen spielt, und es würde viel zu weit führen, Ihnen jetzt die Handlung zu erzählen, zumal Sie wahrscheinlich wieder vergessen haben, sobald ich damit fertig bin. Wie gesagt, Mozarts einzige Schauspielmusik, und man weiß eigentlich nicht wirklich genau, warum Mozart das eigentlich komponiert hat. Er hat 1773 komponiert, er hat dann 1775-76 für eine Aufführung in Salzburg offenbar das Ganze retuschiert, und auch 1779 hat er noch daran herumgefeilt. Diese Aufführung in Salzburg ist zwar dokumentiert, aber interessanterweise wird der Komponist der Bühnenmusik, immerhin der nicht mehr ganz unbekannte Wolfgang Amadé, in der Besprechung nicht einmal erwähnt. Man nimmt aber an, dass damals die Musik von ihm erklungen ist. Später dann schreibt er an seinen Vater Leopold, dieses Stück braucht man nicht zu spielen, und wenn, dann nur der Musik wegen. Er hat also durchaus begriffen, an welchen Text, welchen mittelmäßigen Text er hier seine geniale Musik irgendwie verschwendet hat. Man hat das Stück mittlerweile wieder auf die Bühne gebracht, natürlich in kompletten Überarbeitungen und auch mit Zuhilfenahme anderer Musik von Mozart. Es gibt einen sehr interessanten Aspekt in dieser Musik. Es geht, wie gesagt, um Ägypten. Es geht um die Symbolik des alten Ägypten, und diese Symbolik wurde ja von den Freimaurern übernommen, zu denen auch Mozart gehört, später auch sein Vater, auch Joseph Haydn und viele andere führende Intellektuelle dieser Zeit. Und dieser ganzen Symbolik und auch mancher musikalischer Geste, der begegnen wir dann wieder, doch viel später, fast 20 Jahre später, in Mozarts Meisterwerk Zauberflöte. Also eine Art Vorstufe zur Zauberflöte. Und es geht in dem Stück letzten Endes um die Bösen, die nur böse sind, und die Guten, die nur gut sind. Und es siegen dann am Ende doch die Guten, Gott sei Lob und Dank. Ja, aber das vergessen wir wieder, und wir hören einfach eine schöne Zwischenaktmusik, vier Nummern und dann noch die Schlussmusik zu diesem Stück. Der Autograf, den man erhalten hat, der zeichnet sich übrigens dadurch aus, dass es darin auch Eintragungen von Vater Leopold gibt. Warum, wissen wir auch nicht genau. Es kann allerdings sein, dass Mozart das unter großem Zeitdruck komponieren musste und der Vater sozusagen ein wenig mitgeholfen hat. Nach der Pause kommen wir in eine andere musikalische Welt, die doch ein wenig Ähnlichkeiten hat, nämlich zu einer dramatischen Kantate in B-Dur, Opus 52 von Felix Mendelssohn Bartholdy, Lobgesang. Ich weiß, in unseren Programmheften steht zweite Symphonie, Aber eigentlich ist das nicht original, denn Mendelssohn hat das Werk überhaupt nicht als eine Symphonie geführt. Erst nach seinem Tod haben die Herausgeber seiner Werke gefunden, dass in der Liste seiner sogenannten großen Symphonien einfach eine Nummer 2 fehlt. Und nachdem sie zeitmäßig da recht gut hineinpasst, hat man diese dramatische Kantate zur zweiten Symphonie ernannt. Das ist mittlerweile wissenschaftlich eigentlich nicht mehr vertretbar, aber wie oft in solchen Fällen nicht so schnell aus dem allgemeinen Bewusstsein zu vertreiben. Und das Stück hat ja auch etwas mit einer Symphonie zu tun, allerdings auf eine ganz besondere Art und Weise. Wie kam es zu dieser Komposition? Es war ein Auftragswerk der Stadt Leipzig zum 400-Jahr-Jubiläum der Buchdruckerkunst. Sie alle kennen die Geschichte von Johannes Gutenberg in Mainz eigentlich. Und die Stadt Leipzig, die Stadt der großen deutschen Verlage, schon in dieser Zeit, die hat dann Auftragswerke vergeben, eine Oper, da wurde eigentlich ein Singspiel daraus, Hans Sachs von Gustav Albert Lortzing, heute leider eher vergessen, und der Gewandhauskapellmeister von Leipzig, Felix Mendelssohn Bartholdy, wurde beauftragt mit einer großen dramatischen Kantate, eben diesem Lobgesang. Und die Uraufführung fand 1840 in der Thomaskirche in Leipzig statt, also in jener Kirche, in der einst Johann Sebastian Bach sozusagen musikalisch regiert hatte. Also es war ein Kulturfest Deutschlands, was damals stattgefunden hat. Und diese Uraufführung fand zunächst nur mit den Gesangsätzen des Werks statt, denn die instrumentalen Teile, vor allem die Sinfonia am Beginn, hat Mendelssohn erst später dazu komponiert. Er schreibt in einem Brief, 3 Sinfoniesätze will er schreiben, 12 Chor- und Solosätze, das Ganze unter dem Motto aus der Lutherbibel, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Und er schreibt noch dazu, es gibt die Religion, sei welche sie es wolle. Denn es gibt nur einen Gott, nur eine Tugend, nur eine Wahrheit, nur ein Glück. Mendelssohn, geboren als Jude, als Kind schon mit seinen Eltern zum Protestantismus konvertiert, hat sich selbst in einer großen Tradition des Ein-Gott-Glaubens gesehen. Er hat gesagt, es ist für mich überhaupt kein Problem, jetzt protestantischer Christ zu sein, denn das Christentum ist einfach die logische Fortsetzung des Judentums. Das Neue Testament erfüllt sich sozusagen aus dem Alten Testament heraus. Also er hat das Ganze als eine Einheit gesehen und er war im Prinzip ein sehr gläubiger Mensch, der ja vieles an geistlicher Musik, an geistlichen Werken, denken Sie an die großen Oratorien Elias und Paulus, das spiegelt auch diese Verbindung zwischen Alten und Neuen Testament, geschaffen hat. Und eben auch diesen Lobgesang. Dafür gab es natürlich ein Vorbild, nämlich Beethovens 9. Symphonie, also die erste große und erfolgreiche Symphonie, in der nach instrumentalen Teilen dann zum Schluss eine Kantate, ein Oratorium, ein kurzes Oratorium, das Werk sozusagen krönt. Beethoven war eines der Vorbilder von Mendelssohn, allerdings fast noch mehr Johann Sebastian Bach und was die Oratorien betrifft, sehr wohl auch Joseph Haydn und von seinen fast Zeitgenossen, aber halt früh verstorbenen Zeitgenossen, auch Franz Schubert und sein Freund Robert Schumann. Und inmitten all dieser Einflüsse müssen wir das Werk verorten, welches aber durchaus ein spätes klassisches Werk ist, mit romantischen Gefühlen und romantischem Ausdruck, wie so vieles im Oeuvre dieses romantischen Klassizisten par excellence Felix Mendelssohn. Über den sein Freund Schumann einmal geschrieben hat, er ist der Mozart unserer Zeit und er vereint alle Gegensätze. Mendelssohn hat sich allerdings nicht wirklich an das Vorbild gehalten, denn während bei Beethoven die instrumentalen Teile natürlich wesentlich länger sind als die Schlusskantate, ist bei ihm genau das Gegenteil der Fall. Also auf eine relativ kurze symphonische Einleitung folgt, auf diesen Prolog folgen dann 10 Chorsätze, die sind schließlich geworden, die den Großteil des Werks ausmachen. Ein großes Orchester setzt er dabei ein mit doppeltem Holz, mit 4 Hörnern, mit 2 Trompeten, 3 Posaunen und Pauken, eine Orgel, einen vierstimmigen Chor, zwei Sopranistinnen, einen Tenor, die ganz schön herausfordernde Dinge zu singen haben. Und er hat trotz großen Publikumserfolgs der Uraufführung und auch weiterer komplettierter Aufführungen immer wieder harsche Kritiken dafür bekommen. Die Kritiker haben ihm irgendwie verübelt, dass er hier Beethoven übertreffen wollte, sahen ihn im Schatten Beethovens. Ja, man kann die Werke wirklich nicht miteinander vergleichen. Es hat eine ganz andere Thematik, hier nicht diesen Kuss der ganzen Welt, sondern hier eben alles, was Odem hat, lobe den Herrn, wie Martin Luther das einst formuliert hatte. Und in diesen Kritiken spielte natürlich auch der immer wieder aufkeimende Antisemitismus eine Rolle. Da konnte sich Mendelssohn noch so stark auf die deutsche Kultur beziehen, da konnte er sich noch so sehr im Rahmen der deutschen Meister sozusagen sehen. Er blieb für manche dieser Kritiker halt immer doch der Judenjunge, obwohl er der Enkel eines der ganz großen Philosophen der deutschen Aufklärung gewesen ist, Moses Mendelssohn. Das war ein Freund von Gotthold Ephraim Lessing und das Vorbild für dessen berühmten Nathan den Weisen. Lobgesang beginnt, wie gesagt, mit einem Orchesterteil, mit einem Maestoso, einem beschwingten Allegro, ein Klarinettensolo führt zu einem Scherzo mit einem Bläserchoral in der Mitte mit Choralmelodien und endet schließlich in einem sensiblen Adagio religioso, wie schon der Beiname sagt, religiöses Adagio. Und Attacca folgt dann der Chorteil, der auch keine Pausen hat. Also zwischen dem instrumentalen Teil und dem Chorteil ist eine Generalpause möglich, aber dann eigentlich nicht mehr. Das Ganze wirkt wie eine geniale Vorahnung von Techniken, die wenig später Richard Wagner benutzen sollte. Richard Wagner, der Mendelssohn immer abwechselnd beschimpft und gelobt hat und mit einer großen Meisterschaft des Kontrapunkts, die Mendelssohn von Johann Sebastian Bach sozusagen posthum gelernt hat. Die Dramaturgie dieser Kontraste, die ist schon sehr bedeutend in diesem Werk und Sie können den Text ja im Programmheft mitlesen und mitverfolgen und auch die einzelnen Arien, bei denen es immer wieder auch schöne instrumentale Soli gibt und auch die Kunst der Fuge, die sich innerhalb dieses Werks immer mehr steigert und dann schließlich gipfelt im Anfang, der wiederkehrt, ein großer Bogen. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Ich wünsche Ihnen ein schönes und spannendes Konzert.